Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
Resonator.
In Kiel steht das Geomar, das Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Und obwohl ich das Meer den Bergen weitaus vorziehe, habe ich das Geomar über 3 Jahre lang sträflich vernachlässigt. Und damit ist jetzt Schluss, denn ich darf reden mit der mehr oder minder neuen Chefin des Geomar. Seit einem Jahr sitzt sie dem Institut, was für ein blöder Satz. Seit einem Jahr ist sie die Chefin. Ihr Name ist Katja Mattes. Hallo, Frau Mattes.
Moin, Herr Klein.
Was habe ich verpasst, seit ich 2018 das letzte Mal in Kiel bei Ihnen war?
Eine ganze Menge, würde ich sagen.
Ich habe Zeit.
Das wird gut. Also wunderschöne, Sie haben gesagt, Sie ziehen die Berge dem Meer vor.
Ja, das kann nee, andersrum, einem, das Meer den Bergen.
Das Meer den Bergen, okay, gut. Dann haben Sie natürlich hier eine wundervolle Corona-Zeit verpasst, wo wir wirklich Weite und Meer hatten und uns nicht dicht gedrängt haben wie die anderen Menschen in Deutschland.
Sind einfach einzeln auf ihren eigenen Schiffen rausgefahren.
Ja, genau, jeder auf seinem Sub. Und wir haben ja nicht viel am Institut gesessen, insofern, sondern wirklich viel zu Hause im Homeoffice. Insofern war auch mein Start etwas ungewohnt, weil ich die meisten immer noch nicht in Person getroffen habe, sondern wirklich nur in 2D auf dem Briefmarkenbildschirmchen oder als Briefmarkenfotos sozusagen.
Kann man denn unter so Pandemiebedingungen überhaupt sinnvoll forschen?
Ja und nein. Es gibt Mitarbeitende, die das hervorragend können, nämlich die modellierend unterwegs sind. Die können natürlich auch zu Hause sitzen und weiterforschen. Die haben genug Daten. All diejenigen, die auf Expeditionen mit Schiffen gehen, die haben es dann natürlich schwieriger. Oder die im Labor eben auf Messungen angewiesen sind. Das war deutlich eingeschränkt, der Betrieb.
Wie haben Sie es denn gemacht mit den Schiffen? Also 14 Tage Quarantäne und dann erst drauf? Oder wie macht man sowas?
Genau. Also das war dann im Prinzip die Lösung. Im ersten Lockdown hat die Bundesforschungsministerin die gesamte deutsche Forschungsflotte aus den Weltmeeren nach Deutschland zurückgeholt. Die Schiffe operieren seitdem von Emden nach Emden mit 10 Tagen Quarantäne bis vor kurzem und entsprechenden Testregimes. Einige Fahrten sind auch abgesagt worden, weil man einfach von Emden nicht so schnell in den Indischen Ozean oder in den Pazifik kommt. Die Anfahrt ist doch zu groß und insofern rechnen wir mit einer Normalisierung der Expeditionen ungefähr ab nächstem Jahr. Ja, und wir konnten aber glücklicherweise eben einige der Expeditionen trotzdem durchführen, aber eben mit sehr, sehr verlängerten Zeiten durch die Quarantäne und längere Anreisezeiten. Da wird so eine 2-3-Wochen-Expedition mal schnell eine 2-Monats-Expedition. Und wenn das denn die Sommerferien mit der Familie betrifft, ist das schon ein ziemlicher Einschnitt für die.
Ach so, weil nicht das Schiff erstmal in den Indischen Ozean fahren und die WissenschaftlerInnen hinterherfliegen können, sondern weil die direkt mitfahren müssen.
Ja, genau.
Ah, ich verstehe.
Es steigen sozusagen alle in Emden dazu und müssen dann auch in Emden wieder aussteigen. Und insofern waren einfach einige Ziele, also den Indischen Ozean, auch den Pazifik, erreichen wir im Moment nicht. Das geht jetzt erst Ende des Jahres wieder los.
Was für Expeditionen haben Sie denn dann hinbekommen oder machen können?
Also in der Ostsee sind wir unterwegs gewesen, mit unseren kleineren Schiffen, in der Nordsee, im Nordatlantik, in die Arktis. Wir hatten gerade eine Expedition in die russische Arktis. Mhm. Und bis in den tropischen Atlantik sind wir gekommen. Mittelmeer auch. Also Mittelmeer und tropischer Atlantik, das ist sozusagen das Maximum der Range gewesen, die wir machen konnten.
Ihnen ist schon klar, dass Sie mir jetzt auch erzählen müssen, was Sie da erforscht haben alles, ne?
Das wird schwierig. Also was haben wir uns da alles angeguckt? Wir haben ja Langzeitverankerungen, zum Beispiel im Nordatlantik, wo wir uns den Golfstrom, die Veränderung des Golfstroms angucken. Wird der schon schwächer? Was sehen wir da? Oder auch, wie viel Sauerstoff gibt es noch im tropischen Atlantik? Welche Zirkulationsveränderungen sehen wir? Hat das was mit dem Klimawandel zu tun? All diese Dinge gucken wir uns an. Oder auch am Meeresboden. Welche schwarze Raucher, die wir da haben, wie verändert sich das marine Ökosystem? Das sind alles Fragen, die wir uns da angucken.
Und ich habe den Verdacht, dass keine Antwort auf irgendeine dieser Fragen eine gute Antwort ist.
Ja, genau.
Wird der Golfstrom schwächer? Da gab es ja vor einem halben Jahr ungefähr irgendwie, haben die Kollegen vom PIC irgendwie eine Meldung rausgegeben, dass es alles ganz schlimm enden wird. Ne?
Genau, die Kollegen vom PIC, die sind da sehr forsch. Und wenn man mit unseren Expertinnen und Experten spricht, dann sagen die, die Messungen sind einfach noch nicht lang genug. Und es gibt multidekadische Schwankungen. Wir sehen eine Abschwächung des Golfstroms, das ist richtig. Das sagen auch die Modelle hervor, aber ob das wirklich schon ein Signal des Klimawandels ist, das können wir nicht mit Bestimmtheit sagen.
Das heißt, mein Haus, was ich mir dann zum Ruhestand in Irland kaufen will, ist noch nicht gefährdet?
Kommt drauf an.
Wie?
Also der Golfstrom, also wenn sich der Golfstrom abschwächt, ja. dann verändert sich, ne? Also der Golfstrom führt ja zu relativ milden Wintern und zu angenehmen Temperaturen in Europa. Es könnte also ein bisschen kühler werden. Das hat jetzt noch nichts mit dem Haus in Irland sozusagen zu tun. Es könnte höchstens ein bisschen ungemütlicher werden. Aber wenn der Meeresspiegel auch noch steigt, was nicht in allererster Linie was mit dem Golfstrom zu tun hat, dann sieht es schon wieder anders aus.
Hm. Sie sagten, wie viel Sauerstoff es noch im Nordatlantik gibt. Schwindet der da auch?
Ja, vor allem im tropischen Atlantik.
Im tropischen
Atlantik. Genau. Und dadurch, dass wir eine Erwärmung im Ozean sehen, nimmt auch der Sauerstoff ab, der Sauerstoffgehalt. Und es gibt sogenannte Sauerstoffminimumzonen, die gibt es in der Ostsee, aber eben auch im tropischen Atlantik. Und diese Sauerstoffminimumzonen nehmen zu, also die Größe nimmt zu. Das heißt, dem Ozean geht wortwörtlich die Luft aus.
Können wir da irgendwas gegen tun?
Ja.
Ja, Klimawandel stoppen, ne?
Genau.
Zack, Problem gelöst.
Aber, Problem gelöst, genau. Das ist eigentlich ganz einfach. So wie bei Corona die Masken aufsetzen,
ja.
müssen wir nur die Treibhausgasemissionen zurückfahren bzw. stoppen. Dann werden wir viele Effekte nicht rückgängig machen, aber sofort, also ne, CO2-Anstieg oder Treibhausgasanstieg korreliert ja linear mit dem Temperaturanstieg in der Atmosphäre, im Ozean und auch mit der Abnahme des Sauerstoffes. Und wenn wir das stoppen, dann können wir da einiges erreichen.
Und was gucken Sie sich im Mittelmeer genau an?
Im Mittelmeer, da gucken wir uns zum Beispiel Hangrutschungen an Vulkanen, am Ätna.
Huh.
Da haben wir, das ist unser Forschungsbereich Dynamik des Ozeanbodens. Die legen dann also Messinstrumente am Ozeanboden aus und gucken sich an, millimeterweise können die sozusagen sagen, wie sich der Meeresboden bewegt. Und nach Vulkaneruptionen kommt es dann oft auch zu Unterwasserhangrutschungen. Wir sehen ja gerade diese spektakulären Vulkaneruptionen auf La Palma. Mhm. Und da werden wir jetzt auch mit einem Team von uns hinfahren und sich das angucken. Und wenn es zu so einer großen Unterwasserhangrutschung kommt, dann können da schon mal auch Tsunamis ausgelöst werden.
Aber nicht vor La Palma, oder?
Nee.
Da ist der Hang zu klein.
Der Hang ist wahrscheinlich zu klein. Auch im Mittelmeer ist jetzt die Gefahr von Tsunamis, ja, weiß ich nicht. Also da begebe ich mich auf unsicheres Terrain für mich. Ich mag keine Tsunami-Vorhersage für das Mittelmeer.
Oder? Nee, lieber nicht.
Ne?
Sich die Hangrutschung angucken. Also, wie machen Sie das? Fahren Sie ja nur tauchen da rum?
Wir haben ja Messgeräte, autonome Messgeräte, die wir einsetzen können, sozusagen die verlängerten Arme der Meeresforscher, die mit unseren Robotern untergehen oder Ozeanboden-Seismometer. Das sind kleine Geräte, die wir auf den Meeresboden herablassen und wo wir eben diese Bewegung des Meeresbodens messen können. Und die Daten werden dann nach oben aufs Schiff gesendet.
Wie lange messen Sie da typischerweise? Also ja nicht mit ein paar Tagen getan, vermute ich mal.
Nee, nein, also Monate bzw. Jahre. Ne? Also okay. Die Geräte werden ausgelegt. Wir haben zum Beispiel vor der Küste von Chile haben wir solche Geräte ausgelegt, die wir jetzt aufgrund der Corona-Pandemie nicht bergen konnten. Also die sind da seit 3 Jahren oder so, messen die Veränderungen. Und dann kann man eben über diesen Zeitraum kann man dann auch Aussagen treffen.
Aber das so gesehen ist dann Corona vielleicht sogar ein Geschenk, weil sie noch mehr Daten kriegen, als sie eigentlich bekommen hätten, oder?
Jein. Wir hoffen, dass die Batterien der Geräte halten und dass die dann wirklich auslösen und wieder nach oben kommen und auftauchen. Denn wenn sie am Grund des Pazifiks liegen bleiben, dann helfen uns die Daten auch nicht.
Wie, Moment, da ist eine Batterie drin, die zu einem bestimmten Zeitpunkt einen kleinen Kompressor anwirft und irgendeinen Tank ausbläst?
Genau, dann, der wird dann ausgelöst und dann steigen die, dann kommen diese Geräte wieder hoch und wir hoffen natürlich, dass die Geräte dann auch wieder hochkommen und wir sie einsammeln können, um dann an die Daten ranzukommen.
Werden die manchmal geklaut?
Nee.
Okay.
In 1000 Meter Tiefe, da taucht man dann doch nicht mal eben ab den runter.
Hangrutschung war jetzt die eine Sache. Also Sie machen ja Ozeanforschung und ist das eigentlich heute noch großartig was anderes als Klimaforschung? Abgesehen von den Hangrutschungen jetzt?
Man kann Klimaforschung nicht ohne Ozeanforschung machen, aber Ozeanforschung ist natürlich noch viel, viel mehr. Also das Geomar forscht ja den globalen Ozean vom Meeresboden bis in die Atmosphäre. Und wir wollen zum einen das Ozeansystem verstehen. Das hat natürlich auch was mit dem Klimawandel zu tun. Und dann wollen wir eben auch nachhaltige Lösungen für drängende gesellschaftliche Probleme ermöglichen. Da ist natürlich der Klimawandel ganz weit vorne dabei. Es geht auch um das reine Ökosystem, um eben Ressourcen im Ozean. Das hat jetzt erstmal nichts, hat auch was mit dem Klimawandel zu tun.
Weil die Arktis eisfrei wird und alle da anfangen zu bohren und zu schürfen?
Brauchen wir. Wir müssen ja nicht mehr nach Öl und Erdgas gucken. Das können wir uns sparen. Aber Ressourcen, also seltene Metalle aus dem Meer, Manganknollen und so weiter, die sind natürlich schon ins Interesse gerückt im Zuge der Energiewende.
Welchen Beitrag kann das Geomar da leisten?
Wir gucken uns die Umweltauswirkungen von Tiefseebergbau zum Beispiel an. Wir hatten jetzt gerade eine Expedition im Pazifik, wo das erste Mal wirklich von einem Kollektortest gemacht wurde, also wirklich in größerem industriellen Maßstab eben Manganknollen geerntet wurden vom Meeresboden. Und wir gucken uns an, was das für Auswirkungen für das Ökosystem hat. Wie wirkt das auf die Tierwelt? Kann man sich vorstellen, wenn man an den Meeresboden geht, dass da Sand oder Sediment aufgewirbelt wird? Was hat das für einen Effekt auf das gesamte Ökosystem, auf die Zirkulation vielleicht? Das heißt, wir beraten auch die internationale Seabed Authority, ob das eine gute Idee ist, Tiefseebergbau zu betreiben oder nicht.
Seabed, also Meeresgrund?
Meeresboden, die internationale Meeresbodenbehörde. Da gibt es eben Regularien und da sind wir ganz stark involviert, um eben diese Umweltauswirkungen, die Risiken sozusagen, auch auf die Risiken hinzuwirken. Und es ist eben keine gute Idee, Tiefseebergbau zu betreiben, um es mal kurz zu fassen.
Es ist auch keine gute Idee, die Atmosphäre als CO2-Müllkippe zu benutzen und trotzdem tun wir es.
Richtig.
Diese Behörde, hört die auf Sie? Oder?
Ja, also wir sind da schon stark, also natürlich nicht ich, sondern eben Wissenschaftler vom Geomar, die eben in diese Verhandlungen auch der Verträge und der Rechtsgrundlagen eingebunden wird und wir haben da eine starke Stimme, ja.
Aber verhindern werden sie es wahrscheinlich auch nicht können, weil die ökonomischen Interessen stärker sind.
Weiß ich nicht. Es gibt viele große Firmen, die eben auch darauf verzichten. Also ich meine, wo kriegen wir Lithium und die ganzen seltenen Metalle her? Da ist natürlich auch immer Südafrika oder eben afrikanische Länder, wo dann zum Teil auch Kinderarbeit ansteht oder Ressourcen aus dem Meer. Das ist beides nicht gut. Mhm. Wir müssen da andere Lösungen finden.
Welche?
Es gibt auch, man muss das einfach im Ökosystem verträglich abbauen, sowohl auf Land als auch unter See. Und ob das geht, da sind wir eben dran, herauszufinden.
Sie sagten eben, Sie würden die Ozeane erforschen, vom Meeresgrund bis in die Atmosphäre.
Ja.
Ozean ist doch Wasser. Warum ist denn die Atmosphäre jetzt der Ozean?
Nee, die Atmosphäre ist nicht der Ozean, aber die Atmosphäre ist Teil des Klimasystems, genau wie der Ozean. Und 70% der Erdoberfläche wird vom Ozean bedeckt. Und ohne die Wechselwirkung zwischen Atmosphäre und Ozean hätten wir kein Klima. Also Insofern die, ja, bedingen die sich gegenseitig und man kann nicht Klimaforschung ohne den Ozean oder ohne die Atmosphäre.
Wir hatten es ja eben schon mal so ein bisschen, also Übersäuerung, Artensterben. Wie geht's den Ozeanen im Klimawandel oder mit dem Klimawandel?
Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Also wenn man sich den Bericht des IPCC, der Arbeitsgruppe 1, anguckt, der jetzt gerade kürzlich rausgekommen ist, steuern wir auf eine 2,7-Grad-Welt zu. Es ist eindeutig, der Mensch hat das Klima erwärmt, auch den Ozean. Die Wissenschaft ist sich noch sicherer. Die Änderungen sind noch schneller und drastischer. Und das heißt, wir müssen dringend und noch schneller agieren, um die Lebensmöglichkeiten auf diesem Planeten für uns, unsere Kinder und Enkelkinder zu erhalten. Und viele, viele Dinge, die im Ozean passieren, sind einfach ja, bedeckt. Ich sage immer, auf dem blauen Auge sind wir ein bisschen blind, weil die Erwärmung des Ozeans, ja, die wird nicht so richtig sichtbar. Diese Extremereignisse, die wir sehen, wie Dürre oder die Feuer, die wir im Mittelmeerraum beobachtet haben, oder die Überschwemmungen, die ja ganz massiv Deutschland jetzt im Sommer auch mit vielen Toten auch getroffen haben, diese Veränderungen im Ozean, die sehen die normalen, sieht die normale Bevölkerung gar nicht so. Und das macht das so ein bisschen ja, weit weg oder vielleicht nicht so dringend, das Problem. Aber es ist sehr, sehr dringend.
Warum sehen wir das eigentlich nicht? Also jeder hat doch im Grunde doch recht starke, selbst die Bergsteiger haben eine große Affinität zum Wasser, zu den Ozeans. Und das ist der blaue Planet. Ich könnte jetzt wahrscheinlich eine Stunde lang romantisch daherquatschen. Warum gucken wir da trotzdem nicht ordentlich hin?
Naja, also man guckt auf den Ozean rauf. Wenn man zum Beispiel die Ferien am Wasser verbringt, dann hält man nicht das Thermometer rein und guckt, ob die Temperatur jetzt wärmer ist als in den Jahren zuvor. Also dieses, gut, die Temperatur vielleicht noch eher, aber gerade diese Ozeanversauerung, die ist ja für das Auge nicht sichtbar. Es sei denn, man fährt in die Tropen und sieht die ausgeblichenen Korallenriffe beim Schnorcheln. Aber auch das ist, da wird man dann halt nicht hingeführt. Insofern, das ist nicht so sichtbar. Ja? Oder auch die Ostsee ist immer ein ganz schönes Beispiel für eine Zeitmaschine im Klimawandel. Weil die Ostsee so flach ist, läuft der Klimawandel sehr, sehr schnell ab. Das heißt, die Ostsee erwärmt sich extrem schnell. Hier ist extrem wenig Sauerstoff vorhanden und man sieht es an den Fischbeständen. Der Dorsch, es gibt nur noch ein Laichgebiet in der westlichen Ostsee, das ist das Bornholmbecken. Und eigentlich dürfen wir keinen Dorsch mehr essen und trotzdem ist er überall auf den Speisekarten. Und da muss ich einfach schnell und dringend was ändern.
Hätten Sie als zivilgesellschaftliche Organisation die Möglichkeit, so laut zu werden, dass die Leute einfach keinen Dorsch mehr kaufen, wenn die Politik es schon nicht schafft, den Dorsch nicht mehr fangen zu lassen?
Das versuchen wir und machen wir. Wir haben auch Kooperationen hier mit den Fischern vor Ort, denn die darf man natürlich auch, die muss man natürlich mitnehmen. Und selbst die Fischer sagen, wir brauchen jetzt 3-4 Jahre, wo wir den Dorsch schon. Und das sind natürlich nicht nur die Berufsfischer, sondern auch die Hobbyangler, die einfach den Dorsch in Ruhe lassen müssen. Und da sind wir dabei, eben zumindest hier in Norddeutschland, auch das Verhalten der Menschen zu beeinflussen. Aber das ist nicht so ganz einfach. Aber klar versuchen wir es, wo wir können, auch Alternativen aufzuzeigen. Wie wäre es mit Quallen?
Quallen? Hab ich noch nie gegessen. Haben Sie schon mal Quallen gegessen?
Nee, ich muss ehrlich zugeben, ich habe auch noch keine Quallen gegessen. Aber wir hatten ein großes EU-Projekt, wo es um Quallen ging. Und da gab es eine Kooperation mit Spitzenköchen weltweit. Da gibt es ein richtiges Kochbuch dazu. Sieht sehr interessant aus, aber ich habe mich noch nicht ganz angetraut.
Was ich jetzt so meinte als Lautsprecher, als zivilgesellschaftliche Organisation, wenn sowas wie die Helmholtz-Gemeinschaft, und dann tun wir uns noch zusammen mit Planck, mit Fraunhofer und mit Leibniz, und dann erheben sich alle gleichzeitig und sagen, so nicht. Klar, dann wenn sich den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass sie Aktivismus machen und die Wissenschaft sollte ja neutral bleiben und so, jada, jada. Aber die Leute beschweren sich ja sowieso den ganzen Tag.
Ja, also das
was, ist... Was würde passieren? Also so, ne, ich weiß, es ist ein naiver Wunsch von mir vielleicht, aber...
Ja, was würde passieren? Also wir sind ja nicht alleine. Es gibt ja auch noch die Ressortforschungseinrichtungen, das Thünen-Institut zum Beispiel, ja. Die sind dem dem Agrarministerium unterstellt. Also ich glaube, da muss man ein bisschen mit Fingerspitzengefühl vorgehen. Aber ja, manchmal hilft es eben auch, auf den Tisch zu hauen. Nicht nur was jetzt Fischerei anbelangt, sondern eben auch Klimaschutzmaßnahmen oder negative Emissionen, die wir auch dringend brauchen, um den Ozean zu retten.
Wenn Sie sagen, die Ostsee erwärmt sich extrem schnell, die verliert extrem schnell Sauerstoff, was heißt extrem in Zahlen?
Ja, wir haben, also ne, der globale Ozean hat sich so ungefähr um knapp 1 Grad erwärmt, also 0,8 Grad oder so. In der Ostsee sind wir da im mehreren Gradbereich, 2, 3 Grad. Und da kann man dann schon sehen, dass es ein deutlicher Unterschied ist. Ja? Also die Laichzeiten der Fische haben sich verschoben. Die wissen eigentlich gar nicht mehr so richtig, wann die Jahreszeiten sind, wann ihre normalen Laichzeiten sind. Wir beobachten extremes Quallenwachstum. Also da ist einiges schon durcheinander. Und das ist so wie die Arktis, die sich im Klimawandel ja auch stärker erwärmt. Da sind wir in der gleichen Größenordnung. Also wie gesagt, 2-3 Grad.
Aber es ist trotzdem alles immer noch irgendwie so abstrakt. Darum komme ich so gerne mit meinem Altersruhesitz in Irland und dem Golfstrom, weil das wäre was ich verstehe. Gibt es eine Möglichkeit, die Konsequenzen der Klimakrise in einer solchen Weise darzustellen, dass selbst so jemand wie ich, der in seiner Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlin-Tempelhof sitzt, begreift, was das Problem ist, ohne dass ich mein Gehirn zu sehr anstrengen muss?
Ja, wir sind dabei, sogenannte Storylines zu entwickeln, um einfach auch auf Karten, auf regionalen Karten, jemanden verständlich zu machen, wie wird es denn in Tempelhof in 5 Jahren aussehen? Ja. Also was jetzt Temperaturen angeht, Niederschlagsereignisse, Hitze, Wellen, all diese Dinge muss man, glaube ich, für die Menschen greifbar machen. Und das kriegt man nur, indem man eben wirklich so wie eine Wetterkarte einfach zeigt, wie sieht denn das, wie sehen Temperaturen, Niederschlagsverhältnisse in 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren aus. Und genauso kann man das natürlich für die Ozeantemperaturen, für den Meeresspiegel und so weiter machen. Da gibt es viele Ideen und ich glaube, dass wir sowas brauchen, um Klimawandel so ein bisschen, ja, anfassbar oder nahbarer zu machen.
Ja, fühlbar tatsächlich, ja.
Oder fühlbar zu machen, genau. Denn also ich halte viele Vorträge auch über den Klimawandel natürlich. Und wenn man dann immer sagt, ja, Klimawandel zum Anfassen, das ist so im Sommer 2018, 2019, das ist Klimawandel. So wird der Sommer ab jetzt jedes Jahr aussehen. Dann gucken die Leute und gucken mit großen Augen und verstehen endlich, was los ist. Ja, den Leuten, die auf einer Pazifikinsel sitzen, denen muss ich nicht erklären, was der Klimawandel ist, oder die in Afrika sind, die sehen das jeden Tag, wenn sie kilometerweit laufen müssen, um Wasser zu holen, oder wenn einfach sie ihre Häuser nicht mehr, wenn sie ihre Häuser verlassen müssen, weil der Meeresspiegel steigt. Und das muss man irgendwie, da hat die Wissenschaft eben auch eine Aufgabe, wirklich mit Geschichten, mit Narrativen, wie wir so schön sagen, den Menschen das irgendwie ein bisschen plastischer zu erklären.
Aber die Sommer 2018, 2019 waren halt auch super Wetter. Total klasse, den ganzen Tag Sonnenschein und so, immer schön am Strand gesessen. Wie kriegen Sie Leute ins Boot? Genau, wie kriegen Sie die ins Boot? Also ich freue mich ja, wenn es nicht regnet, ne? Also ist,
ja, aber wenn dann ich gehe jetzt mal auf die Spritpreise, obwohl ich hoffe, dass wir in 10 Jahren nicht mehr über Spritpreise reden müssen, aber vielleicht über Energiepreise. Der Rhein war ja nicht mehr schiffbar, sodass, ne, der Rhein, das, ich bin 2018 oder 2019 mit dem Zug am Rhein lang gefahren. So niedrigen Wasserspiegel habe ich noch nie gesehen. Und das hat ja Auswirkungen an anderer Stelle. Oder wenn dann eben woanders kein Niederschlag mehr fällt und die Ernteerträge schlecht werden oder einfach dann Produkte teurer werden, weil es einfach weniger davon gibt. Und insofern hat es nicht nur gute Seiten, wenn es die ganze Zeit eben unheimlich warm ist. Oder Gartenbesitzer, die dann eben ja ihren Garten oder ihren Rasen nur noch im Namibia-Style haben, wie ich immer sage, das war auch nicht schön. Mhm. Und da kann man sich dann irgendwann nicht mehr freuen. Das ist dann sozusagen das normale Zuhause, das ist nicht der Urlaub, das ist dann immer so. Und ich glaube, dass es einem dann schnell vergeht.
Jetzt haben wir ja gerade, wir nehmen Anfang November 2021 auf, wir haben gerade Bundestagswahlen gehabt, es gibt eine Koalitionsverhandlung in Berlin. Sie sagten gerade, ich hoffe, dass wir in 10 Jahren nicht mehr über Spritpreise reden.
Naja,
haben Sie den Eindruck, dass die Politik ansatzweise verstanden hat, vor was für einem Problem wir stehen?
Ansatzweise ja.
Okay, hinreichend.
Nein. Also ich habe große Hoffnungen und die Fridays for Future Bewegung hat das auf die politische Agenda sehr, sehr deutlich gebracht. Die Europawahl stand ja schon in Zeiten des Klimaschutzes und des Klimawandels. Der European Green Deal war ein wichtiger Schritt. Die Wissenschaft liefert klare Fakten schon seit langem. Schon seit 40 oder 50 Jahren wissen wir um die Effekte, auch um die Folgen. Und jetzt müssen die Regierungen eben ganz klare Maßnahmen ergreifen. Und da habe ich große Hoffnungen auf die neue Bundesregierung, die sich dessen sehr wohl bewusst ist, aber Wissenschaft ist eben auch immer Kompromisse auszuhandeln. Und da habe ich große Sorge, dass der Kompromiss weitreichend genug ist, um dem Klimawandel wirklich zu begegnen.
Wir hören ja auch immer, jetzt auch wieder, gerade ist auch Klimakonferenz in Glasgow, die COP26, und wir hören immer, das ist jetzt die letzte Chance, die wir haben, das Ruder noch rumzureißen. Können Sie das versuchen, konkreter zu machen?
Also ich glaube auch, dass Glasgow, ich habe große Hoffnungen und Erwartungen an die nächsten 2 Wochen. Mhm. Heute ist ja der zweite Tag. Gestern ist es ja losgegangen. Das wichtigste Abkommen ist das Paris-Abkommen, was ja 2015 das erste rechtsverbindliche Klimaabkommen war. Und jetzt müssen endlich Dinge eben entschieden werden. Und wenn man sich das verbleibende CO2-Budget anguckt, dann haben wir nicht mehr so lange Zeit, um eine globale Erwärmung auf maximal 1,5 Grad oder 2 Grad zu begrenzen. Das sind nämlich noch so 7 Jahre, beziehungsweise für das 2-Grad-Ziel noch 25 Jahre. Aber wir müssen endlich Paris umsetzen und richtig. Und dazu müssen sich die 195 Staaten einigen, welche Treibhausgasziele sie angehen wollen. Es sind immer noch Regeln für den Kohlenstoffmarkt offen. Also wirklich dann auch die zur Kasse zu bitten, die besonders viel CO2 benutzen und vor allen Dingen auch den armen Ländern, dem globalen Süden zu helfen und Finanzierung für Minderung und Anpassung zu schaffen. Und da sind mal $100 Milliarden pro Jahr versprochen worden und da sind wir aber längst noch nicht. Das sind nur einige der Dinge, also diese Klimagerechtigkeit, die Staaten zu unterstützen, die am wenigsten was dazu beigetragen haben, dass sie mit den stärksten Folgen jetzt zu kämpfen haben. Und das sind einfach viel zu viele politische Bekenntnisse und die tatsächliche Umsetzung ist an der mangels. Und da hoffe ich, dass jetzt eben der nötige Druck von Zivilgesellschaft wirklich kommt und dazu führt, dass wir jetzt endlich vorwärts schreiten.
Und da drehen wir uns dann ja wieder im Kreis, ne? Also Klimagerechtigkeit, wir müssen, also was wir alles müssen, im Grunde wissen wir ja, was wir müssen, aber es ist halt wieder alles so abstrakt, also Klimagerechtigkeit ist ein so abstraktes Ding, so viel kognitive Energie kann ich in einem normalen Arbeitstag überhaupt nicht aufwenden. Also ich scheitere schon ja da schon dran, mit Bayern solidarisch zu sein, weil ich aus Berlin bin. Wie kriegen wir das verinnerlicht, worüber wir seit Jahren, seit Jahrzehnten hier reden? Haben Sie da irgendeine Idee?
Also ich glaube tatsächlich, dass die Ereignisse, die extremen Ereignisse, die wir sehen und die zunehmen werden und die für jeden eigentlich auch in Deutschland angekommen sind. Ja, wer hätte vor dem 15. Juli gedacht, dass in Deutschland Menschen über 190 Personen an den Folgen einer Überschwemmung sterben? Das war doch unvorstellbar. Und ich glaube, dass es leider auf der Welt überall solche Beispiele gibt. Ja? Die Feuer im Mittelmeer oder auch die Hitzewelle in Kanada, die Feuer in Kalifornien, die Mammutbäume, die da vom Feuer bedroht waren und so. Also jeder hat doch irgendwie so ein bisschen Klimawandel zum Anfassen. Und ich glaube, dass es die Menschen jetzt einfach begriffen haben. Und das wäre zumindest meine große Hoffnung. Und vor allen Dingen die Staats- und Regierungschefs, vor allen Dingen der Industrieländer, sind jetzt wirklich in der Verantwortung, weil 80% der CO2- oder Treibhausgasemissionen kommen aus den Industrienationen. Und es muss jetzt was passieren, wenn wir diesen Planeten den nachfolgenden Generationen in einem einigermaßen adäquaten Zustand übergeben wollen. Und ich bin wirklich guter Dinge, auch mit den Wahlen jetzt oder mit dem Regierungswechsel in den USA, dass die meisten Regierungen auch wirklich sich dazu committen. Joe Biden hat es gestern gesagt, dass er eben auch strengere Klimaschutzregelungen machen möchte. Und wir müssen endlich aufhören, das als Verzicht und Verbot zu sehen, sondern das ist doch auch eine Chance. Das ist doch eine Chance, neue Technologien zu entwickeln, auch entspannter zu leben und einfach mehr im Einklang mit der Natur auch zu leben. Und Corona hat es doch gezeigt, das geht doch. Man kann auch auf einmal auf die Flugreise verzichten. Es geht.
Ja. Man muss nicht mehr im Flugzeug sitzen. Das finde ich eigentlich das Interessante.
Nein. Und insofern sehe ich die Corona-Krise auch als Chance für die Klimakrise. Und ich finde auch, dass man die Klimakrise als Chance sehen muss. Das ist die größte Umwandlung der weltweiten Industrie seit der Industrialisierung. Weg von Erdöl und Erdgas hin zu erneuerbaren Energien. Aber Deutschland ist bestens aufgestellt und der Wirtschaftsstandort Deutschland wird von Innovationen profitieren. Wir waren weltmarktführend bei Windenergie und Solarenergie noch 2007, 8, 9. Und da können wir auch wieder hinkommen. Also dieses Gejammer, wir müssen uns einschränken und so, das kann ich eigentlich nicht mehr hören. Und da wäre meine große Hoffnung, dass man es anders konnotiert und als Chance sieht. Und ich glaube, wenn wir das schaffen und wenn wir nicht sagen, ihr müsst jetzt auf das und das und das verzichten, dann gehen auch die Leute mit. Denn das ist das, klar müssen wir die Leute mitnehmen. Wir können jetzt nicht sagen, ihr dürft jetzt keinen Verbrenner mehr fahren. Das macht natürlich keinen Sinn. Das geht.
Aber man kann es ja so teuer machen, dass ich mir überlege, mit meinem Campingbus nicht mehr nach Südfrankreich, sondern in die Müritz zu fahren in Urlaub.
Ja, zum Beispiel. Aber es gehört natürlich viel mehr dazu. Es gehört der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, den vielleicht auch nicht nur vielleicht, sondern den preiswerter zu gestalten oder ein funktionierendes Bahnsystem, um einfach Inlandflüge obsolet zu machen. Völlig unnötig, innerhalb von Deutschland zu fliegen, wenn das Bahnnetz funktioniert und man eben pünktlich und schnell von A nach B kommt. In Frankreich, siehe TGV, ist man in 4 Stunden von Paris in Marseille.
Aber die haben auch vor 40 Jahren angefangen, das Netz zu bauen. Ne?
Ja, da müssen wir ein bisschen was aufholen, aber da sind sie, die Arbeitsplätze und die und die Innovationen. Also
wir sind gerade in so einer negativen Spirale gefangen. Ist eigentlich, wenn wir wieder auf die Ozeanforschung gucken, ist irgendwas besser geworden in den letzten Jahren? Oder wird alles tatsächlich immer nur schlimmer und
es wird natürlich nicht alles schlimmer. Wir haben natürlich viel, viel bessere Möglichkeiten, den Ozean zu beobachten und ihn auch digital darzustellen. Also auch die digitalen Möglichkeiten sind ja gestiegen. Der Datenaustausch. Wir wissen heute so viel über den Ozean, wie wir noch nie wussten.
Aber macht es das besser? Den Schaden besser sehen zu können, macht doch den Schaden nicht weg.
Nee, macht den Schaden nicht weg, aber das ist eben Wissenschaft, wirklich dieses Verständnis. Und viele Dinge haben wir im letzten Detail noch nicht verstanden und dafür brauchen wir die Daten. Und Daten und Beobachtungsdaten sind die Grundlage, um die Änderungen, die wir sehen, wirklich zu beurteilen und dann eben auch dagegen angehen zu können. Mhm. Gerade Golfstrom hatten wir vorhin. Wenn wir da mehr Daten haben und eine lange Zeitreihe, dann können wir irgendwann auch verlässliche Aussagen darüber treffen, ob der Golfstrom sich aufgrund des Klimawandels abschwächt oder aufgrund von längerer multidekadischer Variabilität. Mhm. Also das ist auf jeden Fall besser geworden. Beobachtungsdaten, wir können Robotersysteme, autonome Systeme einsetzen. Das ist einfach wirklich faszinierend, was da in den letzten 10, 20 Jahren für Möglichkeiten hinzugekommen sind.
Das heißt, Sie können immer genauer hingucken, immer feiner auflösen sozusagen.
Genau.
Dadurch verschwinden dann aber irgendwie so die Heureka-Effekte, oder? Oder gab es jetzt in den letzten Jahren irgendwas, wo Sie gesagt haben, boah, damit habe ich nicht gerechnet. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die Antarktis noch schneller abschmilzt, als wir alle gedacht haben.
Ja, also ich bin ja seit einem Jahr Direktorin und solche Aha-Effekte passieren natürlich nicht so oft. Es gibt natürlich immer wieder Überraschungen, aber ich könnte jetzt nichts aus dem letzten Jahr Ihnen nennen, wo ich sage, das war sowas, wo wir nicht mit gerechnet haben. Sowas richtig Großes. Man hat immer wieder mit Überraschungen zu tun, weil es eben noch viel zu entdecken und zu verstehen gibt. Eine Sache, das ist aber eben schon ein paar Jahre her, war eben die Ozeanversauerung. Das war so ein bisschen ein Aha-Effekt. Es gibt eben noch ein anderes Problem. Es gibt nicht nur die Erwärmung der Atmosphäre und des Ozeans, sondern auch die Ozeanversauerung. Und das war vielleicht so einer dieser Heureka-Effekte.
Versauerung muss man, also das heißt, es ist kein Sauerstoff mehr da.
Das genau, oder wenig. Oder genau. Wenig, genau. Also wenn man CO2, der Ozean ist ja der größte Kohlenstoffspeicher, der nimmt ja Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre auf, hilft uns also, denn in der Atmosphäre ist das CO2 am schlechtesten aufgehoben. Und wenn sich CO2 mit Meerwasser verbindet, bildet sich Kohlensäure und das sagt schon das Wort sauer. Und je saurer der Ozean wird, desto schwieriger haben es eben kalkschalenbildende Lebewesen, ihre Schale zu bilden. Also das führt dazu, dass es löchrige Muscheln gibt oder dass eben Korallenriffe sich auflösen. Und das gilt es zu verhindern. Und da reichen schon ganz, ganz kleine Mengen. Nur eine Veränderung von 0,1 im pH-Wert hat schon erhebliche Effekte auf die Lebewesen.
Sie sagten, Sie sind seit einem Jahr Chefin. Wenn man so Chefin, also Direktorin vom Helmholtz-Zentrum werden will, also vom ganzen Zentrum, muss man dann eigentlich auch so vorsingen wie zur Professur, so von der Kommission sagen und sich bewerben, so, als nächstes will ich ein größeres Schiff bauen, als das AVI hat. Oder wie funktioniert das?
Ja, genau. Genauso muss man das machen. Also natürlich läuft das ein bisschen anders ab als bei einer normalen Professur. Aber klar gibt es eine Findungskommission und da stellt man sich dann vor, sich und seine Ideen, wie man eben dieses Zentrum, dieses Geomar weiterentwickeln möchte. Und das habe ich natürlich auch getan.
Wie wird diese Kommission auf Sie aufmerksam? Wird gesagt, wir suchen einen neuen Direktor, eine neue Direktorin, bewerbt euch mal? Oder ist das was, wozu man berufen wird?
Also meistens ist es so, dass diese Findungskommissionen Personalagenturen beauftragen und für wichtige Positionen machen wir das am Geomar zum Teil auch, nicht unbedingt für Professuren, aber für wichtige Führungspositionen beauftragt man dann Headhunter, die so ein bisschen die Lage sichten und die Kommissionsmitglieder selber gucken sich natürlich um und so kam es auch, dass ich für diese verantwortungsvolle Position gefragt worden bin und das natürlich als große Chance gesehen habe, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen die Zukunft des Geomars innovativ und sicher auszugestalten und nachhaltig.
Wissen Sie, warum Sie gefragt worden sind? Gibt es in Ihrer Karriere einen Schlüsselmoment?
Ja, ach, das hat sich, glaube ich, entwickelt. Also ich bin 2012 als Professorin auf meine erste volle Professur nach Kiel gekommen in die Atmosphärenphysik und habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich 2020 dann das Geo mal leiten werde. Und es war vielleicht, wenn man sich meinen Lebenslauf anguckt, ein glatter Lebenslauf und alle sagen, ja, es ist doch klar. Also für mich war das nicht so klar.
Ex post kann ich das auch.
Ja. Aber klar sind natürlich so ein paar Sachen, ne? Auslandsaufenthalt, ja. Postdoc-Phase in den USA, dann habe ich eine Nachwuchsgruppe geleitet, Helmholtz-Hochschul-Nachwuchsgruppe, dann gemeinsam mit einer Professur war das schon, dann hatte ich diese Professur hier in Kiel, dann habe ich den Forschungsbereich, wir haben insgesamt 4 Bereiche, Forschungsbereich geleitet. Also ich habe mich sozusagen qualifiziert für seine Leitungsaufgabe, sagen wir es mal so. Und das habe ich offensichtlich nicht so ganz falsch gemacht. Und so ist man dann auf mich aufmerksam geworden.
Und jetzt ist vorbei mit Forschung, oder? Können Sie noch forschen? Ist da noch Zeit zu?
Nee, also für eigene Forschung fehlt mir definitiv die Zeit. Meine Aufgabe ist eine andere, nämlich gute Rahmenbedingungen für Forschen am Geomar zu schaffen. Das mache ich auch sehr gerne, das war mir auch klar. Dennoch treffe ich alle 2 Wochen meine alte Arbeitsgruppe und betreue noch eine letzte verbliebene Doktorandin von mir weiter. Und insofern bin ich mit der Forschung natürlich noch eng verbunden, aber eigene Forschung kann man nicht machen. Aber das sind immer die schönsten Termine, wenn ich mich dann so ein bisschen in die Forschung wieder mit der Forschung beschäftigen kann. Und das versuche ich sowieso bestmöglich immer, die Forschungsergebnisse am Geomar zu verfolgen. Das ist einfacher für Themen, die mir näher stehen bei der Klimaforschung. Mhm. Aber es ist mir eben auch wichtig, über Hangrutschungen im Mittelmeer etwas zu wissen und wirklich alle 4 Forschungsbereiche und Fachrichtungen so ein bisschen zu verstehen und dann auch gleich zu behandeln. Denn gemeinsam sind wir ja das Team Geomar und das ist eben nicht nur die Klimaforschung.
Welche Forschungsbereiche sind das noch?
Also wir haben, was haben wir denn alles? Wir haben Ozean und Klima.
Das war Ihrer, ne?
Genau, das war meiner. Dann dann haben wir marine Ökosysteme. Mhm. Das ist der Forschungsbereich 3, wo es also um Pflanzen und Tiere geht. Dann biogeochemische Zyklen, also Kohlenstoffkreislauf zum Beispiel, aber auch andere Kreislaufe. Und dann gibt es Dynamik des Ozeanbodens, wo es also um Gefahren und Nutzen des Meeresbodens geht. Also wir haben wirklich die physikalischen, chemischen, biologischen und geologischen Prozesse im Ozean und die Wechselwirkung mit der Atmosphäre und dem Meeresboden. Das ist sozusagen das Alleinstellungsmerkmal auch des Geomars, dass wir dieses große Themenspektrum abbilden.
Denken Sie, das wird Ihnen irgendwann fehlen, selbst zu forschen? Oder ist das... Also ich stelle es mir eigentlich auch ganz komfortabel vor, sagen zu können, hier, Schneidereit, präsentieren Sie mal Ihre Ergebnisse.
Also manchmal fehlt es mir schon, muss ich sagen, weil das ist natürlich auch, das ist natürlich das, womit ich mich bis vor einem Jahr sehr intensiv beschäftigt habe und was mir großen Spaß gemacht hat, Forschung und Lehre und auch die Lehre. Da habe ich mich auch zurückgezogen, auch das fehlt mir. Einfach sich hinzusetzen und mal in Ruhe sich einzugraben und nachzudenken, spannende Veröffentlichungen von anderen Kolleginnen und Kollegen zu lesen und einfach so abzutauchen in ein Thema. Das fehlt mir schon. Das muss jetzt alles relativ schnell und zügig und passieren. Und das ist auch ein ziemlich schneller Themenwechsel von einem Meeting zum anderen, was ich habe. Aber also im Moment macht mir auch das großen Spaß, muss ich sagen. Ich bin offen. Gucken wir mal, wie sich das so weiterentwickelt.
Sie haben vorhin schön gesagt, die Zukunft des Geomar nachhaltig und sicher. Das heißt, Sie fahren mit Elektrobooten, von denen keiner mehr runterfällt.
Ganz genau. Woher wissen Sie das?
Sie sind schwer zu provozieren, Frau Mattes.
Ja, das ist gut. Das darf man als Direktorin nicht sein, sonst kriegt man gleich einen Herzinfarkt.
Genau, natürlich gebe ich nachher eine Pressemeldung raus, wo drin steht, Geomar steigt um auf Elektroboote mit hoher Reling.
Nein, also ich meine, wir haben ja diese Elektromotoren und natürlich muss es das Ziel sein, auch diese Antriebssysteme zukunftsfähig zu gestalten. Und da gibt es ganz viele spannende Ideen, eine Kombination von Segel- und Elektromotoren, Wasserstoffantrieb. Also das ist wirklich so gemeint.
Das heißt, ich sollte vorsichtig sein, worüber ich doofe Witze mache, okay?
Ja. Also das ist nicht nur nachhaltig sozusagen, dass Geoma mit seiner Forschung und seinen Forschungsgebieten weiterentwickeln, sondern auch wirklich nachhaltig die Gebäude bewirtschaften oder die Schiffe. Denn ein Großteil unseres CO2-Fußabdrucks sind tatsächlich diese Schiffsemissionen.
Ist das mehr als die Gebäudeemissionen?
Naja, mehr nicht. Also die Gebäude ist, das sind die beiden großen Klopper, sage ich mal. Ja? Also Gebäude und eben diese Emissionen von den Schiffen. Und da müssen wir, wenn wir über Klimaneutralität sprechen, dann müssen wir auch an diese beiden Faktoren ran.
Das ist jetzt die strukturelle Zukunft des Geomar. Wie ist denn eigentlich die inhaltliche? Sie sagten vorhin auch, es gäbe noch so viel zu entdecken. Haben Sie eine Idee, was das sein könnte, was noch entdeckt werden muss oder will?
Also im Grundlagenbereich haben wir noch ganz, ganz viel. Ungefähr 8% des Meeresbodens ist nur vermessen.
8?
Und wir kennen 8%. Und wir kennen nur 20% der Meeresorganismen. Also ich glaube, da haben wir genug zu tun. Auch so Zirkulationsänderungen, Golfstrom und so weiter, da gibt es genug in den nächsten Jahrzehnten zu entdecken. Aber was eben wirklich wichtig ist, dass wir mit unserer Forschung und unserem Engagement eben auch zum Transfer von Wissen und Technologie beitragen, um die Funktion und auch den Schutz des Ozeans für folgende Generationen zu erhalten. Und gerade diesen Bereich Technologietransfer, Wissenstransfer, da sind wir dabei, den aufzubauen. Und da wird es in den nächsten Jahren sehr darum gehen, einfach als Helmholtz-Institut haben wir auch den Auftrag, wirklich zu den großen Fragen der Gesellschaft beizutragen, also wirklich auch gemeinsame Ziele zu entwickeln. Da sind wir gerade beim großen Strategieprozess dabei, um eben Beiträge für gesellschaftspolitische und wirtschaftliche Herausforderungen mitzudenken.
Wie sieht sowas konkret aus? Also klar, so ein Podcast ist natürlich ein bisschen Wissenstransfer, aber das wird wahrscheinlich nicht das sein, was Sie meinen, oder?
Nee, also Wissenstransfer hat für mich ganz viel mit Dialog zu tun und Dialog nicht nur in die Gesellschaft, sondern in die Politik und in die Wirtschaft. Beim Bereich Technologietransfer haben wir ein Konzept, aber wir haben zum Beispiel hier auf dem Seefischmarkt am Kieler Ostufer haben wir eine unheimlich gute Kooperation mit so einem maritimen Inkubator, der Transmartech, wo wir wirklich auch einen Begegnungsraum schaffen, wo Wirtschaftsunternehmen zusammenkommen mit Forschenden, um konkrete Fragestellungen zu beantworten. Wie kriege ich denn den Schiffsverkehr emissionsfrei? Oder wie produziere ich nachhaltiges Baumaterial aus Seegras oder aus Algenresten oder was auch immer? Oder Nahrungsmittel? Also einfach wirklich Begegnungsräume zu schaffen. Und das ist zum einen also diese Wirtschaftskooperation oder auch Munition im Meer. Das sind alles Themen, wo wir viel mehr in den Dialog treten müssen mit verschiedenen Stakeholdern, wie wir immer so schön sagen. Und dann auch die Gesellschaft und die Öffentlichkeit auf den Ozean und auf die großen Veränderungen aufmerksam zu machen. Das eine ist die Faszination für die Meeresforschung. Da können wir ganz viel machen. Wir sind dabei, uns zu überlegen, ein Besucherzentrum aufzubauen. Wir haben Schulkooperationen, wir haben einen Forscherclub, also einfach viel, viel proaktiver auch auf die Gesellschaft und die Öffentlichkeit zuzugehen und wirklich in den Dialog zu treten und nicht nur in den Elfenbeinturm sozusagen Wissenschaft zu betreiben. Da müssen wir viel, viel mehr machen und da gibt es verschiedenste Formen, wie man das machen könnte.
Visualisierung, Layer für Google Earth. Genau.
Ja, Visualisierung. Wir haben so eine kleine Kuppelplanetarium fast, wo man wirklich auch die Faszination für die Meeresforschung auf der einen Seite wecken kann, wo man in den Ozean um die Kapverdischen Inseln, wo wir eine Außenstelle haben, wo man virtuell in diesen Ozean eintauchen kann und eben den Ozean virtuell entdecken kann. Und das ist natürlich für Kinder oder auch für die interessierte Öffentlichkeit faszinierend, aber da können wir auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler reinbringen und die Geologen zusammen mit den Biologen und den Ozeanografen zusammenbringen und ihnen gegenseitig die Daten zeigen und sagen, was passiert denn, wenn ich jetzt hier einen Unterwasserberg habe, wie verändert sich dann die Strömung dort? Da gibt es also ganz viele spannende Möglichkeiten, die im Rahmen auch der Digitalisierung jetzt in den nächsten 10 Jahren massiv ausgebaut werden.
Aber dazu muss ich immer noch nach Kiel. Wie kriegen Sie das zu mir nach Hause?
Oh, da gibt es auch ganz viele digitale Formate, wo man über Filmchen, über Social Media oder eben auch sowas wie, was Sie sagten, Google Earth für den Ozean, also ein digitaler Weltozean. Auch da gibt es Ideen, wie man sowas machen kann. Genau. Das haben wir ja während Corona auch hervorragend gesehen, dass es auch virtuelle Ausstellungsformate gibt, dass sozusagen man nicht ins Museum geht, sondern man das Museum nach Hause holen kann. Und genau an solchen Konzepten sitzen wir und diesen Bereich Wissenstransfer, den werden wir jetzt aufbauen. Da gibt es eben vereinzelte Aktivitäten in verschiedenen Drittmittelprojekten, aber da wirklich ein Konzept zu erstellen, darum wird es im nächsten Jahr gehen.
Wir hatten ja auch noch was zum Thema Klimaforschung dieses Jahr, und zwar der Physik-Nobelpreis, der ist an Klimaforscher gegangen. Können Sie mir erklären, was genau die erforscht haben?
Das kann ich versuchen. Okay. Also erstmal was
für doofe. Erklären Sie es, wie Sie es einem 12-Jährigen erklären.
Ja, so wie ich es meinen Kindern erklären.
Okay, oder so.
Ja. Mache ich. Also es war natürlich großartig, dass der Physik-Nobelpreis vor noch nicht mal 4 Wochen das erste Mal an die Klimaforschung vergeben wurde. Und die beiden Physiker oder Klimamodellierer, die das bekommen haben, Suki Manabe und Klaus Hasselmann, die haben, sind ja beide 90 inzwischen, haben also ihr ganzes Leben lang dafür gesorgt, verständlich zu machen, oder haben sozusagen die Grundsteine gelegt, dass wir jetzt den Einfluss auf das Klima so gut verstehen, wie wir es verstehen. Dass wir also wissen, dass CO2 haben wir nachgewiesen, dass es eben wirklich zu diesem Temperaturanstieg führt. Suki Manabe hat das erste Klimamodell entwickelt. Er war maßgeblich daran beteiligt, ein reines Atmosphärenmodell zu entwickeln. Und dann hat er auch das erste Modell, was wirklich Atmosphäre und Ozean gemeinsam betrachtet hat, entwickelt in den USA. Und er hat als erster gezeigt, dass eben diese CO2-Konzentration in der Troposphäre, die diese Schicht, diese unterste Schicht der Erdatmosphäre erwärmt, und die obere Schicht darüber, die Stratosphäre, wo wir das Ozon finden, dass die sich abkühlt. Und das sind einfach bahnbrechende Modellierungsergebnisse, wo er zu Recht natürlich den Physik-Nobelpreis bekommen hat. Und Klaus Hasselmann, was hat er gemacht? Der erste Direktor des Deutschen Klimarechenzentrums in Hamburg hat sich ganz, ganz früh mit dem menschlichen Einfluss auf das Klima beschäftigt und hat die sogenannte Fingerabdruckmethode entwickelt. Und die ist heute Grundlage für alle Berichte des Weltklimarates, also für alle IPCC-Berichte. Und er hat sozusagen eine Methode, oder was macht diese Fingerabdruckmethode, die zeigt, welcher Anteil von der Erwärmung, von einem Temperaturanstieg auf menschliche Aktivitäten zurückgeht und welches eben auf natürliche Einflüsse zurückgeht, also zum Beispiel Vulkanausbrüche oder Variabilität der Sonne. Und das geht auf Klaus Hasselmann zurück. Und das ist natürlich wirklich großartig und Ausgangspunkt für diese wirklich Attributionsforschung, wie Veränderungen und Extremereignisse immer eindeutiger auf unser eigenes Handeln zurückgeführt werden können.
Attributionsforschung ist auch was ziemlich Neues, ne?
So neu eigentlich nicht. Also der IPCC-Bericht, der beschäftigt sich schon ziemlich lange damit.
Okay.
Seit
das heißt, die öffentliche Wahrnehmung.
Oh. Ja, genau. Also die öffentliche Wahrnehmung, das kann sein. Deswegen stutze ich auch im Moment. Also in der Wissenschaft ist das tatsächlich schon länger, also schon ganz lange ein Konzept. Aber es kann sein, dass die öffentliche Wahrnehmung dafür jetzt erst kürzlich sozusagen.
Also in meiner Wahrnehmung ist das keine 5 Jahre alt, dass eine Kollegin von Ihnen, deren Namen ich jetzt gerade vergessen habe, zum ersten Mal wirklich in der Lage war, nachzuweisen, wie stark die Auswirkungen des Klimawandels auf lokale Extremwetterereignisse gewesen sind.
Ja, also das mag sein, weil die Modelle das jetzt auch erst zulassen, aber ja. Also dass wirklich regional jetzt auch einzelne extreme Ereignisse vielleicht dem Klimawandel zuzuschreiben, das war noch nicht möglich, aber einfach dieses, was ist menschgemacht und was ist natürlich verursacht, das geht, wie gesagt, auf ganz, ganz frühe Arbeiten von Klaus Hasselmann zurück.
Okay.
Und insofern ist das nichts Neues. Und das sind, aber Sie merken schon, dass das sozusagen die Basis ist für das, was wir jetzt heute, ne, worüber
ist vor allen
heute
Dingen,
geredet wird. Ne?
Das ist vor allen Dingen ein sehr, sehr guter Hinweis darauf, dass das Kind erst in den Brunnen fallen muss, bevor wir Normalen, also wir Zivilisten, sage ich mal, im Vergleich zu Ihnen WissenschaftlerInnen, bis wir verstehen, worum es geht.
Ja. Ja, genau. Genau. Und da müssen wir uns, da muss ich die Wissenschaft vielleicht auch an die Nase fassen. Ich meine, natürlich gibt es Kolleginnen und Kollegen, die hervorragend auch den Klimawandel und auch die Folgen schon seit Jahrzehnten kommunizieren. Ein voran Mojib Latif vom GEOMAR. Da kann man sicherlich niemanden einen Vorwurf machen, dass er das nicht deutlich oder dass es eben nicht deutlich artikuliert wurde. Aber ich glaube, dass es viel, viel mehr geben muss, die eben wirklich Wissenschaft auch verständlich kommunizieren. Ja? Das Beispiel mit der Attributionsforschung hatten wir gerade. Also es muss eigentlich zu der Ausbildung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern gehören, dass sie eben ihre Ergebnisse adressatengerecht so kommunizieren, dass es eben ja, die normale Öffentlichkeit auch versteht.
Apropos Verstehen, ich habe auf Ihrer Webseite eins gefunden. Kieler Forschende schlagen erweitertes Evolutionskonzept vor. Frau Mattes?
Ja.
Was?
Also da würde ich Folgendes vorschlagen. Ich bin ja nun Atmosphärenforscherin, Klimaforscherin. Ich würde mich beim Thema Evolution und erweitertes Konzept fühle ich mich nicht sprechfähig. Und da würde ich meinen sehr geschätzten Kollegen Thorsten Reusch wärmstens empfehlen für einen ihrer nächsten Podcasts, um Ihnen das genau zu erklären. Das ist einfach so kompliziert, dass es sich lohnt, einen Podcast darüber zu machen.
Dann werde ich das wohl mal machen. Katja Mattes, vielen Dank.
Dafür nicht, wie man in Norddeutschland sagt.